Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und
Hallo.
Patrick Linke.
Hallo Gregor.
Hallo Patrick.
Du, ich sag dir mal was.
Ja?
Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche.
Mhm.
Einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns ist der bessere Koch.
So sagt man.
So ist's. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
Ja.
In welcher Rolle auch immer.
So ist
Heute
es.
Heute bei uns zu Gast, mein Schatz.
Ja.
Mhm.
Sissi Chen.
So. Ja. Wird keinem jetzt was sagen.
Wieso? Doch.
Ich glaube nicht. Nee. Außer ein erfahrener Kochbuchsammler,
der ja, mir vielleicht ja, gegenüber ja. sitzt. Nein, die ist ja Influencerin und Food Digital Creatorin.
Genau. Mhm.
Und hat da eine Menge Follower auf Instagram und TikTok. Insofern weiß ich nicht, wie du rauskommst, dass man die nicht kennen
würde. Es ist ja nicht jeder bei Instagram, Sissi, Tok und so weiter und so fort.
Ja, TikTok.
Ja, TikTok. Ja, das, ich kenne diese Plattform schon.
Das ist ja nicht so.
Wir sind ja auch auf dieser Plattform.
Ja, so ein bisschen. Ne?
Rudimentär.
Ja, rudimentär.
Wir müssen das mehr bespielen.
Oder? Ja, ist das so? Oh Gott.
Ist so. Aber wir haben ja auch wenig Zeit.
Ja.
Das ist das. Wir haben ja nicht nur den Kochbuchcheck, sondern wir haben ja auch noch einen anderen Beruf.
Ist das so?
Trotzdem frage ich mich in letzter Zeit, wo geht die Reise eigentlich hin? Und unsere Reise geht ja diese Woche oder beziehungsweise nächste Woche sind wir ja nur auf Reisen.
Ja, das stimmt.
Wir dürfen das spoilern, finde ich, weil das finde ich. Ja, ich finde, wir sollten das einfach mal sagen, weil das beeindruckt auch und das,
ist das so?
Macht einen auf dicke Hose, finde ich.
Oh Gott, oder? Musst du ein bisschen angeben jetzt,
ist
Patrick?
So. Ja, einfach mal sagen, du, wie wir gestartet haben vor anderthalb Jahren und wo wir jetzt sind. Mittlerweile müssen wir ja abwehren.
Ja.
Wir müssen tatsächlich, aber wir haben letztens wieder eine E-Mail hier, habt ihr nicht Lust? Nein, wir haben keine Lust. Und als ich dich gefragt habe, warum? Nein, das macht keinen Sinn. Ah, gut, dann ist das okay. Nein, also wir sind...
ich habe übrigens doch zugesagt. Aber ist egal, ja.
Ja?
Ja.
Gut,
ja.
Wir sagen nicht, wer es ist.
Nein.
Das spoilern wir nicht. Gut, dann schauen wir in dieses Buch rein. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja eigentlich dein Thema dann auch, ne? Am Ende des Tages. Nein, also jetzt Spaß ohne. Nächste Woche sind wir bei Lea Linster in Luxemburg. Überleg mal.
Ja.
Das also nur zum Thema,
nächste
Lea
Woche
Linster
gut.
kommt.
Übermorgen.
So. Dann fliegen wir nach Berlin und da freue ich mich sehr drüber, weil wir ja letztes Jahr in London auch waren bei Jamie Oliver.
Mhm.
Das dürfen wir auch sagen.
Mhm.
Nächste Woche, übernächste
Woche. Restauranteröffnung.
Ist Restauranteröffnung in Berlin und wir sind eingeladen.
Ja.
Eigentlich wollte er uns die Speisekarte vorab schicken, um zu gucken, ob das alles so passt für uns.
Ja.
Hat er nicht getan. Das war besprochen. Gregor, es war besprochen. Die Marketingabteilung von Jamie hat gesagt, okay, wir schicken euch dann mal die Gerichte und so und guckt ihr mal drüber. Ja, sicher, machen wir. Wir haben uns ja beide sowieso angeguckt und gedacht, was will der von uns? Das will die Rezepte checken. Na gut, aber wir hätten es getan.
Wir hätten
nicht abgewehrt. Wir hätten gesagt, komm, wir gucken da auch mal drüber.
Ja.
Also, liebe Köche da draußen, liebe Sterneköche, bei der nächsten Restauranteröffnung uns einfach mal vorher
kontaktieren.
Wir sind
für einen schmalen Euro sind wir dabei.
Ja, wir sind Game Changer. Wir gucken uns das an und wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
Mhm.
So ist's. Aber ist doch beeindruckend, oder?
Und danach?
Danach?
Fahre ich auf einen Dreh, ne?
So, ne? Guck mal.
Schon wieder eine TV-Show.
Oder? TV-Show.
Ja.
Jetzt gehen wir sogar durch TV-Shows.
Ja.
Du, ich habe leider...
Also, der Podcast muss ja in die Welt getragen werden,
so ist
oder?
Es. So ist es. Ja, es ist ja der leckerste Podcast Deutschlands.
So.
Das darf man mal so sagen.
Ja, das darf man so sagen.
Eben. Hat ja noch kein anderer gesagt, dass er so lecker ist.
Nee. Sollen Sie mal kommen.
Wollen
wir gucken, wer leckerer ist.
Gucken, wer zuerst da war. Poor Man's Copyright. Wir haben es zuerst gesagt. Wir können das rückverfolgen.
Ja,
du bist, darf man sagen, du bist bei der Küchenschlacht.
Ja, genau.
Toll.
Ja, das wird aber erst viel später ausgestrahlt.
Ja, das dauert ein bisschen.
Ja, das dauert.
Aber du bereitest dich ein bisschen vor.
Ja, soll man auch.
Ja. Ich sage ja, vom Kochbuchsammler zum Küchenchef.
Man soll sogar Fotos machen davon und so. Ja. Also es ist gewünscht, dass man sich vorbereitet, natürlich.
Ja, dann werden deine Fotos ja alleine schon künstlerische Sachen. Also das ist ja schon sensationell, was du an Fotos auch machst.
Naja.
Musst du immer unten Copyright bei Kochbuchcheck.de
reinschreiben. Ja, klar. Nein, das kann ich dir da
Hasenfurz, ich habe ein Buch für uns dabei.
Ach, kommen wir schon zu Check 1?
Ich würde sagen, wir gehen mal in Medias Res.
Check 1.
Diling. Sind das eigentlich so kleine Chimes da hinten dran?
Sagen ja,
Chimes? Ja, ne?
Chimes gibt's.
Chimes gibt's,
ne? So Bar-Chimes, ne?
Bar-Chimes.
Genau. Ich war ja mal Schlagzeuger im alten Leben, da hatte man mit sowas zu tun auch.
Chimes.
Chimes.
Macht man die immer von links nach rechts oder von rechts nach links?
Also je nachdem, ob du von hoch nach tief oder von tief nach hoch.
Was ist der Klassiker? Von hoch nach tief, ne? Nee, tief nach hoch. Nee,
eher von tief nach hoch.
Ah, okay.
Ne, so aufsteigend.
Mhm. Ist mir so. Oletta Adams hatte das auch im...
hatte die Bartchimes dabei?
ob sie immer Bartchimes dabei hatte, weiß ich nicht. Aber sie hatte eine gute Stimme.
Ja, gut. Das stimmt. Hat sie wahrscheinlich immer noch,
hat sie immer noch. Sie ist noch am Leben, Gottes Willen. Ich möchte da nicht übergriffig werden. Ja. Mein lieber Gregor.
Ja, lieber Patrick.
Sie war bei uns zu Gast, nicht persönlich, aber doch, sie war auch im Interview.
Ja, genau.
Aber nicht persönlich, also nicht
bei uns am Schoß. Digital war es.
Sie war digital da, in Folge 24, mit ihrem Kochbuch Schnell gut kochen. Du kannst dich daran erinnern.
Ja, selbstverständlich.
Du hast aus diesem Buch auch gekocht.
So sieht es aus.
Und du hast es auch sehr gut bewertet.
Ja.
Es sind noch andere Bücher von ihr. Also Aufgedeckt, die Geheimnisse der Spitzenköche, hatten wir aber auch drüber gesprochen. Mhm. Jetzt was Neues von ihr. Das Gemüsekisten-Kochbuch. Saisonal kochen das ganze Jahr. 100 Rezepte und über 300 Varianten.
Ui.
Das ist eine Menge.
Ja.
Das ist eine Menge, was da auf dem Kochbuchtitel steht. Eine große Ankündigung von Stefanie Hiekmann. Mhm. Wer unsere Folge damals nicht gehört hat, sie kommt, ich mache das kurz, weil man kann sich ja die Folge 24 anhören.
Ja,
ist immer noch gut. Herzlich eingeladen.
Ist immer noch gut. Immer noch spannend.
Ist immer noch gut, vor allen Dingen schön. Hat kein, ist noch das MHD ist noch nicht abgelaufen. Also sie kommt aus Osnabrück. Sie ist Food-Fotografin und Journalistin, sie ist Rezeptentwicklerin und eben auch Autorin und steht für die Gemüseküche ein. Das hat sie auch mit ihren Büchern, also Schnell gut kochen oder Vegetarisch Gemüse neu entdecken, das hat sie da immer wieder unter Beweis gestellt. Nicht rein vegetarisch, aber viel Gemüse. Ich finde ja nach wie vor, sie läuft ein wenig unter dem Radar, kochbuchtechnisch oder auch als Person, möchte man sagen. Also der breiten Öffentlichkeit ist sie nicht bekannt. Aber vielleicht deshalb... Bitte?
Ja, die habt auch schon eine Menge Bücher gemacht.
Absolut, ne? Aber es ist, ne, aber ja, ja. Vielleicht ist es deshalb auch ein Tipp wert, immer wieder ein Tipp wert. Ein kleiner Alleskönner, diese Stefanie Hiekmann. Sie ist ja, sie macht ja die Fotos in dem Buch auch wieder, die Moods. Sie macht das Food Styling in diesem Buch, also alles von ihr. Verrückt ist, dass sie es nicht noch selber druckt, aber da hat sie sich mit dem DK-Verlag, glaube ich, einen ganz guten Verlag rausgesucht. Inspiration für dieses Buch hat sie sich geholt von dem Die Gemüsegärtner, heißt das, aus Osnabrück. Das ist ein Gemüsebetrieb, der auch auf Wochenmärkten steht. Das gibt es in Köln und vielen anderen Städten ja auch. Und daher kommt das mit dieser Gemüsekiste. Und jeder hat ja in seiner Stadt...
Bitte? Apropos Osnabrück, hast du das gelesen, dass Osnabrück hat, die haben... Für so eine kleine, die haben 3-Sterne-Lokale, glaube ich. Für so eine kleine Stadt ist das viel. Und die wurden jetzt alle ins Rathaus eingeladen. Das finde ich super.
Was du alles weißt.
Ja, ja, ich glaube, das hat sogar Stefanie Hiekmann hat das, glaube ich, gepostet. Aha. Und ihr großer Mentor, der 3-Sterne-Koch, der ehemalige, wie heißt er noch? Liefern wir nach, komme ich gar nicht drauf. Der war auch zugegen, hat eine Laudatio. Finde ich super, dass da so Städte einfach mal sehen, dass das touristisch und dass das einen Wert hat. Dass die Kulinarik in ihrer Stadt einen Wert hat.
Gerade
und,
heutzutage, ne?
Ja, da kommen Probleme. Ja, und Osnabrück ist, jetzt kenne ich mich nicht so gut aus, aber das ist bestimmt ein großer Grund, warum viele Leute nach Osnabrück kommen, um da kulinarisch sich verwöhnen
zu lassen. Gibt es sonst einen Grund, nach Osnabrück zu gehen?
Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht bestimmt. Bestimmt, okay. Ich weiß es aber nicht.
Gut, jetzt sind wir natürlich im kulinarischen Du jetzt da wegen der Verlinkung mit Stefanie.
Aber ich fand das toll. Das sollten mehr Städte machen, weil das, glaube ich, wirklich touristisch und so, ist das wirklich ein Pfund, wenn Städte kulinarisch was zu bieten haben. Mhm. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen komisch, ne? Das ist immer so ein bisschen komisch.
Findest du?
Ja, das ist immer noch. Ja, es ist immer noch Sterne-Gastronomie gilt immer noch als Etipetete und Snobby und das ist nicht so angesehen.
Naja, aber
so
hat ja Köln einige Läden, die zeigen, dass das eben nicht Snobby ist. Ne?
Ja, aber das...
Wenn du allein ins Maibeck gehst oder
ja,
ins
aber auch Podkind, in Köln,
ist das nicht Snobby. Oder auch jetzt hier, Le Mercio, ich weiß immer nicht genau, wie man es richtig ausspricht, hat doch jetzt auch wieder einen Stern bekommen, obwohl er es gar nicht wollte.
Ja.
Zack, in die Fresse, bumm.
Ja,
Da hast du einen Stern wieder.
Ja, ich finde, die Städte könnten da mehr in Deutschland auch mehr mit dem Pfund wuchern, dass man eine tolle Top-Gastronomie auch hier hat, die sich weltweit ja nun nicht verstecken muss.
Oder vielleicht hat Osnabrück das gemacht, weil sie sonst nichts haben.
Na, das ist jetzt eine Bösart von dir, weil du weißt überhaupt nichts von Osnabrück.
Das ist absolut richtig. Das ist absolut. Ich habe diese Stadt noch nie gesehen.
So, und wenn da so tolle Restaurants sind, kann die
dann
gar nicht so
schlecht. Dann sollten wir da mal hinfahren.
Ja, dann lass uns das.
Wir machen mal einen Städtetrip nach Osnabrück.
Ja, so machen wir. So. Entschuldigung, ich habe abgelenkt.
Alles gut. Ja. Alles gut. Es ist ein, also das Gemüsekisten-Kochbuch, und Gemüsekiste kennt ja jeder aus seiner Stadt oder aus seinem Dorf. Das ist so, die kann man ja bestellen.
Ja.
Irgendwo gibt es die in jeder Ecke. Und das ist ja also ein Gemüsekochbuch, was wir hier vor uns haben. Kein rein vegetarisches, aber eben auch kein großes Fleischkochbuch, sonst würde ja die Gemüsekiste da nicht draufstehen.
Gemüse ist immer Chef, oder?
Genau. Es kommen mal Schinkenwürfel vor, wie bei Carbonara mit Lauch. Es ist mal ein Caesar Salad da mit Chicorée, Mandarine, da ist dann Hühnchenbrust mit drin. Es gibt mal etwas Rinderhack, mal Salsiccia und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht das große Fleischding. Ja. Also die Gemüsekiste und ihre Varianten und ihre Möglichkeiten stehen im Vordergrund.
Das klingt so, als wenn man denn vegetarisch wäre, könnte man das wahrscheinlich auch einfach weglassen. Ne?
Ja, ja. Ja, so bei einer Carbonara jetzt ohne
Speck.
Vielleicht Räuchertofu, ja, ich weiß es nicht. Ja. Da sind ja der Möglichkeiten sind ja genug. Ja, sie schreibt ja auch über 300, da kommen wir jetzt gleich zu, 100 Rezepte. Nun gut, also es geht um Regionalität. Jeder kennt das System der Gemüseküche, das haben wir jetzt also gesagt, also eben das saisonale Kochen nach Angebot von Obst und Gemüse. Das haben viele Menschen leider verloren. Also ich muss auch sagen, bin auch manchmal etwas lost im Supermarkt. Ich sage, im Moment hat das jetzt gerade Saison, ist das jetzt gerade Ding? Und dann helfe ich mir immer, indem ich gucke, wo kommt es eigentlich her? Und wenn die Bohnen aus Kenia kommen, dann ist es gerade nicht.
Weißt du, dass in Deutschland keine Saison ist?
So, dann ist in Deutschland noch keine Saison. Und irgendeiner hat mir mal den Tipp gegeben, ich weiß aber nicht mehr wie, wenn die Gurke in Plastik eingepackt ist, dann ist nicht Gurkensaison. Ach, also weißt du, wenn die Plastik sind, ist Folie, ist das nicht richtig?
Ja, okay, ja, es gab andere Gründe. Es gab mal, Bio musste klar gekennzeichnet sein, und ganz klar.
Und deswegen haben die einen eingepackt, die anderen nicht?
Genau.
Wie schäbig.
Ja, und aber man muss dazu sagen, das war ja große Kritik, damals wurden oft die Bio-Gurken eingepackt, aber durch das Einpacken hast du viel weniger Fäulnis, die bleiben länger frisch, dadurch musst du weniger wegwerfen und insofern, das ist alles nicht so einfach. Was ist jetzt nachhaltiger, was nicht? Also das haben, gut. Das nur am Rande.
Saisonal bei ihr ist auf jeden Fall nach Jahreszeiten auch, aber noch kleiner gedacht, nach Monaten. Also pro Monat gibt es bei ihr 5 Rezepte.
Okay.
So, der geneigte Zuhörer.
5 mal 12 ist nicht 100.
So. Verrückt, verrückt, dass da einer nachrechnet, weil du bist ja dieser, du hast dich aber ganz am Anfang hast du dich mal verrechnet, du weißt, du hast die Formel nicht richtig drauf gehabt, wie viele Rezepte, bla und so. Ich wollte da nur mal kurz dran erinnern. Klar. Du bist nicht das große Rechengenie. Der geneigte Zuhörer, ich komme jetzt weiter, wir machen da
was
jetzt weiter.
Was für eine
Ich suche die Folge raus, wo es drin war. Wie rechnet Gregor aus, wie viele Rezepte sind im Buch, wie viele Seiten, was kostet es? Ne, da musste ja, glaube ich, ich möchte da mal wirklich dieses Messer noch ein bisschen schärfen. Musste da nicht jemand uns auch eine E-Mail schreiben, dass du da falsch auf dem falschen Dampfer bist?
So war das.
Wie traurig das doch ist in deinem Leben.
Ja.
Der geneigte Zuhörer, so auch du, wird nachrechnen und sagen, hat der nicht eben 100 Rezepte gesagt und sogar 300 Varianten? Jawohl, jawohl. Gemeint sind damit zunächst einmal die kleinen Unterrezepte, die sich in dem Buch noch finden, auf manchen Zwischenseiten. Darunter also eine Mayonnaise, eine Vinaigrette und Marinaden, Kräuterquark, Kräuterbutter, Pesto, eine ganz kleine Pasta macht sie noch, geröstete Nüsse etc. pp. Das zählt sie zu diesen 100 Rezepten dazu.
Ist ja auch richtig.
Absolut, okay. Und die 300 Varianten, das ist jetzt eine nette Geschichte, ergeben sich aus den kleinen Kästchen am Ende des Rezeptes unten immer. Da sind also nach den Rezepten und Zutatenlisten ist dann eine kleine Rubrik oder ein kleines Feld auf, wo es heißt Tausch mal. Hintergrund hierzu ist, wenn es gerade nicht, wenn das Gemüse, um das es geht, beispielsweise habe ich jetzt hier aufgeschlagen Brokkoli Bowl mit Hähnchen und Teriyaki, mhm, und es ist gerade keine Brokkolizeit, mhm, was auch eigentlich Quatsch ist, es gibt von morgens bis abends oder von Januar bis 7 kriegst du Brokkoli. Ja. Ja, aber ja, vielleicht ja, nicht, ja, wenn du so regional denkst, vielleicht ja, nicht jedes Mal in deiner Gemüsekiste. Ja. So. Und dann das schreibt sie, da unten gibt es dann eben, was nicht in diesem Monat verfügbar ist, kann man tauschen. Sprich, wenn der Brokkoli nicht da ist, nimmst du Blumenkohl, grünen Spargel, Paprika oder Pilze, schreibt sie jetzt in diesem, okay, Rezept. Ja, du tauschst das also aus, machst nicht Ding. So. Das hat natürlich auch ab und zu einen kleinen Haken, weil sie jetzt bei der Brokkoli Bowl auch Pilze, das Topping macht mit dem Stiel aus dem Brokkoli und, mhm, und noch ein anderes Gemüse, frage ich mich, naja, wie ertausche ich jetzt den Brokkoli-Stiel aus? Also da muss man dann einfach auch ein bisschen mitdenken und ein bisschen kreativ sein, dann geht auch das. Der Ansatz, finde ich, ist ein sehr guter.
Ansonsten ist die Soße vielleicht ein bisschen stiellos.
Ja. Also... Wenn ich mal so einen Kasper brauche für einen Geburtstag oder für ein Event, dann rufe ich dich an. Du bist auch günstig, glaube ich. Du bist auch echt günstig. Gut, also austauschen. Wir waren beim Thema austauschen. Ja. Austausch trifft es doch, glaube ich, ganz.
Probier es doch, mich auszutauschen.
Also, habe ich also mal keinen Fenchel. Das ist bei diesem Fenchel-Knusper-Rezept. Dann nehme ich Mairübchen, Blumenkohlröschen und statt Soft-Aprikosen, dann nehme ich eben frische oder ein Pfirsich oder Heidelbeeren und so weiter. So geht das durch, ja, das Buch. Das ist ganz cool und um die Ecke gedacht. Ich hätte mir dazu aber auch noch gerne, weil das ja das Thema ist, diese Nachhaltigkeit, alles verwerten, tauschen, wirklich viel machen, hätte ich mir dann gerne noch das eine oder andere Foto dazu gewünscht, dass man sagt, so, wie sieht denn das Rezept dann anders aus?
Ja, ja? Du bist ja so ein Bildtyp, ne?
Ja.
Du brauchst immer Fotos.
Mhm. Ja. Gut.
Ja, für dich heute,
es geht um Empathie,
Foto,
in diesem, ja, Zusammenhang. Es geht ein Stück weit um Empathie. Also ich mag Ihren Ansatz, mhm, und das Buch sehr. Genau wie Schnell gut kochen ist das Buch etwas oder ein Buch, das man immer wieder gerne aus dem Regal zieht. Ich mag die Rezepte, weil sie einfach sind. Zum Teil sind sie auch sehr einfach, das muss man sagen. Pellkartoffeln mit Quark, Kartoffelpuffer mit Quark, Rahmspinat mit Kartoffeln und Spiegelei, Spargelrisotto, das ist vielleicht zu einfach, dem, mhm, einen oder anderen. Mhm. Aber es ist ja nicht das Gros der Rezepte hier, mhm, dran. Ja, das ist mit ein Teil, aber es ist nicht das Gros. Und trotzdem durch diese Einfachheit und Klarheit ist es doch immer wieder mal besonders. Und am Ende sogar besonders schmackhaft. Das finde ich groß. Also gerade diese Brokkoli Bowl war sensationell. Fenchel mit Hühnchen auch sensationell. Also Fenchelsalat aus dem Ofen mit Hähnchen und Curryknusper, toll. Die Tomatentart mit Pfirsichen und Parmesan, super. Brokkoli Bowl habe ich gesagt. Die mediterrane Bohnenpfanne mit Kartoffeln und Feta ist auch ein einfaches Gericht, aber super. Also ich habe erst gedacht, ist das nicht alles so ein bisschen trocken und drisch? Nein, super. Und am Schluss noch ein Lob. Wir haben es hier am Ende, das fand ich, ich habe gedacht, wie lässt sich das umsetzen? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aus diesem Buch öfters mal kochen, das mache ich auch, weil ich ja sowieso, mhm, ein großer Liebhaber der vegetarischen Küche bin. Wie setzt sie das jetzt um im Register hinten? Ja, wie gehst du da vor? Wie suchst du, was machst du? Es ist ja ein riesiges Gemüse- und Obstregister dann, ja, am Ende geworden, mehrere Seiten. Es wird noch einmal alles aufgeführt, also wirklich alles. Jedes, okay, Gemüse, jedes Obst. Und da hat sie sich die Mühe gemacht, wirklich auch sämtliche Varianten, die im Buch aufgezählt sind, mit Querverweisen, mit der exakten Seitenzahl aufzuführen.
Ich glaube, das war irgendeine arme Praktikantin beim Verlag.
Oder du am Ende warst die KI. Ne? Also es ist ein wahnsinniger Aufwand. Es, ja, ist wirklich, also da hat man sich echt Mühe gemacht mit den Querverweisen und den Rezepten und den, ja, Seitenzahlen. Also da muss jemand wirklich, es gibt natürlich nochmal dann ein ganz einfaches Rezeptregister, also tatsächlich nur die Rezepte, mhm, die drin sind, und eben das große Register. Das mal ein Lob, das war ein ganzer Batzen Arbeit, muss, gut, ich sagen. Schön. Das Buch macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Man muss ja noch sagen, das ist das erste Buch, wo sie ein bisschen ihrem Konzept untreu wird. Ne? Sie hat vorher immer, alle Bücher waren Tipps bei Top-Köchen abholen. Ne? Entweder schnell oder die Geheimzutat. Und diese Tipps hat sie umgesetzt in Rezepte. Und die war dann immer so ein bisschen... Da waren so die Köche waren mehr im Vordergrund als sie. Und das ist das erste Buch, wo sie mal alleine zeigt, was sie kann, hat sie vorher auch schon gemacht, aber es war so immer so ein bisschen im Schatten der anderen Köche.
Gut, vielleicht sind Gemüsegärtner jetzt die neuen Top-Köche. Weil sie hat sich ja inspirieren lassen von Gemüsegärtner.
Ach so, jetzt. Nee. Ja, also ich wollte nur sagen, jetzt macht sie mal ihr wirklich ihr eigenes Ding ohne.
Und das hat sie ganz gut gemacht. Mhm. Wie du sagst, im DK-Verlag erschienen, 224 Seiten, kostet schlanke 25 Euro und ist mir 8 Kochpots wert.
Ah,
wir geben ja Kochpots.
Ja, so, maximal 10.
Bis 0.
Ja, oder von 0 bis 10.
Oder so.
Wie man auch von, wie bei den Bartscheiben, ne? Von unten nach oben. So schließt sich der Kreis.
Ja. So, also die Gemüsekiste. Das Gemüsekisten.
Gut, sehr schön.
Hat es dir gefallen?
Was?
Na, dass ich dir das jetzt vorgetragen
habe. Ja, sehr gut. Sehr gut. Viel spannend. Ich hab's nicht, vielleicht.
Ja, du hast mir, wo wir entschieden haben, wer es macht. Wir entscheiden ja immer, wer macht oder wem passt es. Hast du gesagt, du findest das ein super Kochbuch.
Mhm. Ich fand das Konzept gut und ich finde Stefanie Hegmann super, was sie bisher gemacht hat und so. Ja.
Siehste?
Hat sich bewahrheitet.
Ist so.
Gut, ich habe auch ein Buch dabei. Kommen wir doch hier direkt mal hier zu.
Check 2.
So. Heute mal Asia nochmal, ne? Hat ja in letzter Zeit schon ab und zu.
Das ist aber auch dein Thema, Asia. Du bist einfach Asia-Küche. Du reist gerne da rum, kulinarisch. Unbedingt,
Monika, ja. Monika, kannst du bitte den Patrick auch.
Danke, Monika. Danke. Nehmen Sie sich den Nachmittag frei, Monika. Gehen Sie bitte jetzt.
Und zwar hier und heute hatten wir ja gerade schon mit der Ankündigung unserer Interviewpartnerin. Heute China, genauer Nordchina, dazu später ein bisschen mehr. Das Buch heißt Einfach Chinesisch, Rezepte für jeden Tag.
Ja.
Ich hatte ja bislang ein bisschen Anlaufschwierigkeit mit der chinesischen Küche. Jetzt habe ich mir mit dem Buch mal einen kleinen Ruck gegeben. Ja, du guckst so kritisch. Ja,
was hast du denn für... Also ich meine, entschuldige mal bitte, du bist doch im Heilong, diesem großen...
Heilong.
Bist du doch Aussprache Stammkunde? Nein, Aussprache dazu später in einer anderen Folge mehr. Das ist auch ein Spoiler, meine Aussprache. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir waren tatsächlich bei einem asiatischen neuen Kochbuch. Das brauchst du nicht wegbieten, das ist so. Wir waren dort eingeladen zu einem neuen Kochbuch, haben das gemacht diese Woche. Und ich wurde gelobt ob meiner Aussprache. Ja, ich wurde gelobt für die Aussprache. Ja. Und du immer sagst, das wäre übergriffig. Nein, das war einfach nur... So.
Ja, alles klar.
Aber du bist doch jetzt mal chinesische Küche.
Ich bin mir Stammgast. Thailand und ich bin mir Vietnam und ich bin auch
Korea.
Öfter mal Korea jetzt manchmal und Indisch, wenn man es dazu zählen mag. Chinesisch war immer so ein bisschen.
Warum?
Japanisch auch. Japanisch mache ich ja auch gern. Japanisches Nudel, Fast Food und so. Das mag ich auch sehr gern. Warum? Weil, wahrscheinlich wegen Zutaten. Ne? Also die Zutatenbeschaffung ist schon herausfordernd bei der chinesischen Küche. Und die Zubereitung teilweise auch. Weil man meistens mit chinesischer eher Hochküche konfrontiert wird hier. Und das ist nicht so einfach.
Gut.
So, jetzt habe ich mir aber mal einen Ruck gegeben mit dem Buch. Erstmal aber zu den Äußerlichkeiten. Ein auffälliges Buch ist das. Willst du es mal dir anschauen?
Ich kenne es, aber ich gucke es mal an.
Ein sehr auffälliges Buch. Im Verlagssprech heißt das gebunden mit offenen Kanten, leuchtenden Sonderfarben und farbigem Vorsatzpapier.
So.
Na? Ich versuche das mal zu übersetzen. Die Buchdeckel sind so aus einer dicker naturfarbener Pappe. Tatsächlich mit den Buchseiten bündig abschließend. Leuchtend pink und orange bedruckt. Der Name der Autorin der ist auch noch glänzend gedruckt, zusammengenommen mehr als die Hälfte des Covers ein, Sissy Chen.
Siebdruck.
Siebdruck?
Ja, weil es erhaben, ne? Hier oben.
Ist das dann Siebdruck? Ich glaube nicht, dass da jemand am Sieb steht und da... ist egal.
Was denn? Heute hast du es aber auch, Mensch. Also das ist wirklich...
Ist egal. Zur Autorin. Sissy Chen, die ist geboren in Peking tatsächlich, dann mit 7 nach Wien ausgewandert und jetzt seit 2010 in Berlin, war früher mal in der strategischen Kommunikation tätig. Mhm. Jetzt ist sie Foodstylistin, Autorin, die schreibt zum Beispiel regelmäßig fürs Zeitmagazin und Foodbloggerin in Berlin halt. Mhm. Bei, wie gerade schon gesagt, bei Insta betreibt sie den Eating in Berlin-Kanal. Mhm. Hat da irgendwie knapp 100.000 Follower. Ist spezialisiert, man glaubt es kaum, auf asiatische Küche, vor allem der chinesischen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, wieso soll man das nicht glauben?
Ja, es ist naheliegend, oder? Mhm. Das deswegen. Das ist, war, ich weiß, wie nennt man das? Ironische Überhöhung oder so. Mhm. Stilmittel, Patrick.
Ja, ja.
So, einfach chinesisch ist ihr erstes Buch. Ja. 192 Seiten. Ich habe nachgezählt, ich zählte 84 Rezepte. Erschienen ist das Ganze im Kölner Dumont Verlag und zu haben für glatte 30 Euro. Das ist ganz klassisch strukturiert. Zuerst ein Vorwort, das ist aber mal lesenswert.
Wegen der Familie?
Ja, auch. Aber es geht auch um die chinesische Esskultur. Mhm. Dazu auch gleich mehr im Interview. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr lesenswerten Part über Authentizität und Tradition und die berechtigte Frage, die da aufgeworfen wird, was denn schon wirklich authentisch sei, wenn doch ein Gericht bei jeder Familie und in jedem Restaurant anders zubereitet würde. Oder wenn so die spricht doch von so einem pseudochinesischen Gericht, Kung Pao heißt das, das ist in Amerika erfunden worden und mittlerweile so erfolgreich, dass es überall in China auch serviert wird. Ist das jetzt authentisch? Ist das traditionell? So, die Fragen wird da ein bisschen...
Vor allen Dingen ob der Tatsache, dass es ja eigentlich gar keine Rezepte gibt.
Genau. Ja. Ja. Dann gibt es noch einen kleinen Guide durch die Zutaten, wie die verwendet werden, wo man die bekommt und wie man die unter Umständen ersetzen kann. Das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiges Kapitel. Ich glaube, wie ich auch, dass allein wegen des Zutatenkaufs gibt es ja oft Hemmungen, sich mit der chinesischen Küche zu beschäftigen. Aber diese Hemmungen soll dieses Buch ja nun abbauen. Schauen wir mal. Die Rezepte sind, wie ich eingangs schon sagte, eher nordchinesisch, da Sissi so kulinarisch sozialisiert wurde. Diese seien Teig- und Mehllastig. Das findet sich auch hier in den Rezepten wieder. Das sind Nudeln, Teigtaschen, Fladenbrot und Pfannkuchen. Das mag jetzt für Gesundheitsapostel vielleicht so ein bisschen nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also viel Weißmehl. Ne? So, aber ich finde es lecker. So.
Ja. Ja. Ja, viel Erdnussbutter wahrscheinlich auch.
Nee, Erdnussbutter nicht, nein.
Ich dachte, das ist auch so ein China-Ding, auch Erdnussbutter.
Nee, da sind wir eher in Bali oder so, ne?
Ja?
Ja. So viel Erdnuss gibt's? Ist egal. Okay, also der Reihe nach. Ja, zu bitte. Anfang, Kapitel Nudeln. Nach einer zweiseitigen Einführung über Nudeln insgesamt in China geht es erstmal los mit einem Nudelteig für Weizennudeln. Das ist alles super detailreich, korrekt beschrieben und da können auch Nudelneulinge sich mal rantrauen. Es folgt dann hier Sissi Nummer 1, Wohlfühlessen, Zha Jiang Mian. Ich versuche das mal
jetzt. Na ja, mach das schon mit deinen Möglichkeiten.
Ja, genau. Das sind Nudeln mit gebratener Soße, bestehend aus Zwiebeln, Knoblauch, Hack und schwarzer Sojabohnenpaste, getoppt mit Gurke und Frühlingszwiebeln. Daran sieht man schon sehr typisch, dass die Rezepte meist mit sehr wenig Zutaten auskommen oder relativ wenig Zutaten und einfach zuzubereiten sind. Natürlich braucht man öfters, wie hier auch, diese Sojabohnenpaste. Man braucht also fertige Soßen aus dem Asiamarkt. Und das Thema hatten wir ja schon ein bisschen in unserer vorletzten Folge, wo es um Korea ging. Es gibt da Leute, die das prinzipiell ablehnen, so gekaufte Soßen zu kaufen, warum auch immer. Wenn man das ablehnt, dann ist das halt so.
Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Kann
ja, aber diese aber selber herzustellen ist für einen Privathaushalt, wenn nicht unmöglich, dann doch sehr herausfordernd.
Da bin ich ganz bei dir. Nur ich glaube, diese Abneigung oder diese Angst oder diese Unwissenheit oder wie auch immer rührt vielleicht auch ein Stück weit daher, dass die asiatischen Supermärkte in den seltensten Fällen mit den deutschen Supermärkten vergleichbar sind.
Ja.
Da stehen, ich kenne Asiamärkte, die sind nicht schön anzusehen auch, um es mal so zu sagen. Okay. Und wenn du dann da so Soßen kaufst und du kannst noch nicht mal das MHD lesen richtig und weißt nicht, wo kommt das her.
Das stimmt aber so nicht. Also ich kann das MHD sehr wohl lesen.
Ja.
Also man muss ja drauf gedruckt sein, in Deutsch.
Das ist richtig.
Die Zutatenliste auch.
Das ist richtig. Aber es gibt eben auch Läden, die ich kenne, wo man sagt, naja, also da sehen die Packungen, sind da hingeworfen und so. Du denkst so, da ist vielleicht nicht so...
Okay.
Ja. Gut. Vielleicht rührt es daher, dass die Leute sagen, oh, ich habe da so. Oder man kennt es einfach nicht.
Ja, genau. Man ist auch hier bei dem Buch, da muss man schon sich ein bisschen Zeit nehmen und mal nachfragen und ein bisschen suchen und gucken und
generell muss man einfach offen sein.
Ja, und im Zweifel kann man das alles im Internet bestellen. Und dann ist immer auf der sicheren Seite.
Ja, ich mache demnächst Zunge für dich. Das magst du ja. Es ist ja sehr lecker. Wie ich gestern festgestellt habe, bei unserem gemeinsamen Termin, wo wir waren, Zunge würde dich mal überraschen.
Ich probiere es, Patrick. So. Aber du musst es dann noch machen. Also lecker. Ich habe bisher schon öfter Zunge probiert. Immer wieder. Und sonst ist nicht so richtig meins.
Okay. Ne? So wie Pulpo?
Nee, Pulpo finde ich lecker.
Einmal im Jahr?
Ja, aber nicht jede Woche. Ne?
Naja.
Ja. So, es folgen hier Dan-Dan-Nudeln. Das ist jetzt schon mit deutlich mehr Zutaten, aber immer wie alles doch zu machen. Ich machte hier aus dem Kapitel zum Beispiel die Ma Jiangmian. Das sind Nudeln mit chinesischer Erdnusspaste. Da sind wir bei Erdnusspaste.
Deswegen sage ich ja viel Erdnuss.
Entschuldigung, nicht Erdnusspaste, das ist Sesampaste. Ah. Entschuldigung, das ist Sesampaste, chinesische.
Ja, ich habe jetzt gerade eben eins wieder mit Erdnuss gesehen. Hier.
Gut, das ist
die Scherennudeln sind mit Erdnuss.
Das ist ähnlich wie Tahini, nur ein bisschen intensiver, da die Sesamkörner bei der chinesischen Variante geröstet sind. Mhm. Und bei der Levante Tahinis
nicht,
das sind die roh. Und ich habe hier das erste Mal zum Beispiel chinesischen schwarzen Essig genutzt. Und das ist auch so eine Zutat, wurde dann auf einmal so ein typisches chinesisches Aroma entdeckt, was du kennst von China-Restaurants, aber nie wusstest, was das ist. Okay. Der schwarze Essig war es. Das ist lustig. Sowas macht mir dann Spaß.
Ja, aber jetzt klär doch bitte auch auf, was ist denn schwarzer Essig?
Das weiß ich nicht. Steht vorne drin. Steht vorne drin. Guck mal.
Erwischt, Sherlock. Erwischt. Vorbereitung ist alles. Nein. Das meine ich nicht. Ich wollte dich jetzt nicht in die Pfanne hauen. Ich habe mich nur gefragt. Es steht tatsächlich hier. Ja. Aber das lassen wir jetzt. Das kann ja jeder nachlesen.
Lies mal vor.
Schwarzer Essig aus Chengyang ist eine meiner absoluten Lieblings. Es ist schwer ersetzbar, hat einen komplett eigenen Geschmack. Ja. Und ich finde relativ beschwerend. Substil süßlich, sauer, intensiv. Viele kennen ihn noch. Bla bla bla. Ja, was es ist, steht nicht drauf.
Gut, okay. Wir
wissen es nicht.
Nee, wir wissen es nicht.
Wir müssen es später mal googeln.
Ja, wir werden es nachreichen.
Im Faktencheck nachreichen.
Ja, wir werden es nachreichen, genau.
Das ist das, was ich meine. Wahrscheinlich haben auch viele gesagt, da kann ich doch normal Essig nehmen. Ne? So, kannst du nicht.
Ich könnte die Flasche holen und jetzt vorlesen, was drin ist. Soll ich das tun?
Oh ja.
Ja, das mach ich.
Mach das doch.
Ja, das mach ich.
Er geht jetzt raus. Klack, 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 klack. Ah, dann machen wir jetzt so eine Dingsmusik. Dang, 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 dang. Dang, da, dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, da, dang, 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 dang. Aber schön, wenn du es auch auf Chinesisch vorliest.
So. Was?
So, da ist er, der schwarze Essig. Liest du uns das jetzt auf Chinesisch vor oder auf Deutsch?
Nein, das muss ja auf Deutsch
draufstehen. Muss auf Deutsch draufstehen. Black Vinegar. Und? Ach guck, Zutaten. Essig und Reis.
Ja, siehst du?
Na toll. Na, das ist doch super.
Ja. Ja.
Mensch, das ist ja mal großartig, dann wissen wir das auch.
Ja.
Ja, Essig und Reis.
Ja, schmeckt wirklich komplett anders.
Mhm. Gut.
Kannst du mal dran riechen?
Nein, das ist ja. Ja, es ist. Das Riechen tut es wie Essig.
Ja, ne, es schmeckt aber.
Gut. Also, jetzt wissen wir auf jeden Fall, das ist Essig und Reis.
Ja.
Schön. Das ist ein absoluter Gamechanger hier in dem Gericht.
Ja, ist es.
Ja, ich sag, meine ich doch ernst, weil du sagst, es ist ein anderer Geschmack.
Also, wir waren bei Tahini und mit dem schwarzen Essig, genau. Mir war das Gericht jetzt ein bisschen zu klebrig im Mund. Das ist so ein bisschen dieses typische Erdnussbutter-Feeling. Kennst du das?
Muss man mit der Zunge ein bisschen...
Wenn ich das nochmal mache, dann die Paste ein bisschen verdünnen. Es gibt hier noch ein Rezept für handgezogene Biang-Biang-Nudeln, die tatsächlich so heißen wegen des Geräusches, das, was die machen, wenn man die beim Ziehen auf den Tisch klatscht. Mhm.
Das ist ein schönes Geräusch.
Biang-Biang machen die. Biang-Biang.
Toll. Hast du davon ein Video, wie du machst?
Ich sehe schon wieder deine schmutzigen Gedanken.
Nein, ich möchte es nur Biang-Biang machen. Ich habe keine Schmutz. Du bist böse. Du bist wirklich böse heute.
So. Wir springen zum nächsten Kapitel. Tofu und Gemüse.
Ich bin gespannt.
Verschiedenste Tofu-Variationen wie blanchierter Tofu mit Knoblauchsoße oder Räuchertofu mit Paprika und Zucchini. Und Gemüsegerichte wie Spinat mit Sesamdressing. Das sind dann mehr so Kleinigkeiten. Und Pak Choi mit Austernsoße oder Chinakohl mit Chiliöl. Hier habe ich gecheckt. Die San Xian, drei Schätze aus der Erde. Das sind Kartoffeln, Aubergine und grüne Paprika, alles gewürfelt, nacheinander frittiert und mit angedickter Sojasauce, Knoblauch und Frühlingszwiebeln abgeschwenkt. Das ist sehr lecker und auf, bis aufs Frittieren ja auch überhaupt gar kein Ding. Frittieren ist ja immer so ein bisschen Schweinerei in der Küche. Mhm. Das muss man wollen.
Das heißt, drei Schätze aus der Erde?
Ja. Mhm. Wieso?
Nur so, weil ich frage mich, was sind ja vier Kartoffeln, aber wo sind denn die drei Schätze aus der Erde?
Naja, wahrscheinlich, weil die alle, was Gemüse ist, ne? Was okay. aus der Erde wächst, würde ich mal sagen.
Ach so, ja.
So, dann nächste Kapitel, Teigtaschen. Mhm. Hier habe ich zum Beispiel Hühnerfleisch-Koriander-Teigtaschen gemacht, allerdings mit gekauftem Teig. Da hatte ich jetzt dann keine Lust, den selbst zu machen. Geht aber auch. Mhm. Und ich habe mich hier für die gebratene Zubereitung entschieden, was ich eigentlich allgemein für auch Wontons und die ganzen Teigtaschen ja. finde ich netter, wenn die angebraten sind. Da werden die ja.
Aber du machst auch noch Wasser rein dann.
Genau, das wird erst angebraten. Ja. Ne, die werden angebraten in der Pfanne.
Wasser rein, Deckel drauf.
Dann Wasser rein, Deckel drauf, 6 Minuten gedämpft und dann Deckel ab. Wasser und verdunstet und wird nochmal richtig knusprig unten. Dann ist das oben gedämpft und unten knusprig. Das ist, finde ich, sehr lecker als nur gedämpft.
Absolut.
Ja. Und als Premiere für mich auch endlich mal, wollte ich immer mal machen, gedämpfte Hefeteigbrötchen. Baozi heißen die hier. Mhm. Die sind ja mittlerweile als Baobuns auch weltweit bekannt. So gefüllte, gedämpfte Hefeteigbrötchen. Sehr lecker. Sehr lecker. Kann man sich dann auch anschauen bei uns auf Instagram oder auf unserer Seite.
Ging das von Anfang an gut mit diesem Hefe?
Ja.
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 Okay.
Überhaupt kein Problem. Mhm. Hat hier mit Trockenhefe gearbeitet.
Ja.
Es war überhaupt gar kein Problem. Ich habe eh kein. Ich weiß nicht, wo bei Hefeteig was nicht funktionieren kann.
Oh, das ist aber eine große Ansage.
Ja. Also ich habe noch nie einen Hefeteig gemacht, der nichts geworden wäre.
Da habe ich aber schon ein paar gemacht, ja.
Ja?
Ja. Also je nachdem, dass. Also das, es gibt so kleine Fehlerchen, die du machen kannst, wenn du jetzt beispielsweise Kuchen backst und machst einen Hefeteig, also als einen Kuchenhefeteig und machst beispielsweise zu viel Salz direkt auf die Hefe anstatt
dann ist
mit Zucker.
Tot, ne?
So, das kann passieren.
Das, aber das macht man ja nicht.
Oder du hast einfach kalt, ne? Alte Hefe oder es ist zu kalt
Eier
und es geht nicht auf,
so,
Eier zu kalt. So, du sagst es doch, das sind ja ein paar Fehler, die man machen kann.
Ja, aber die sollte man nicht tun.
Ja, das ist richtig.
Nee, aber wenn man sich daran hält, weiß ich nicht. Ich hatte noch. Also, es soll jetzt nicht arrogant klingen, ich hatte noch nie Probleme.
Das klingt aber gerade sehr despektierlich deinem Kollegen gegenüber, der schon tatsächlich Hefekuchen-Gate hatte.
Okay,
ja? Ich hatte aber gleich auch schon mit Gnocchi, Kartoffel-Gnocchi, dass ich dann Kartoffelsuppe hatte anstatt Gnocchi.
Okay. Ja. Ach ja, da erinnere ich mich auch noch am Abend. Sollte es
eigentlich Ich wünsche dir noch eine traumhafte Sendung heute. Ich muss leider schon gehen. Ich verabschiede mich. Ich sage tschüss. Mir reicht's. Ich bin dann weg. Du kannst mich mal. Das war's dann.
Tschö. So, Monika, setz du dich hin. Wir machen weiter. Nein, doch nicht. Er ist wieder da.
Ernsthaft?
Ja, alles gut. Also, Hefeteigbrötchen. Nächstes Kapitel, kommen wir zum nächsten Kapitel. Suppen und Fladenbrote. Glasnudelsuppe mit Gemüse gibt es hier oder taiwanesische Eierpfannkuchen oder Xianbing. Das ist ein frisches Fladenbrot mit einer Hackfüllung. Das ist offensichtlich in China ein sehr, sehr beliebtes Streetfood. Zum Schluss noch Menüvorschläge. Ach so, Entschuldigung, nee, das ist ja, es gibt noch chinesisches Neujahr, gibt's noch ein Kapitel. Da gibt's für dieses festtypische Gerichte wie eine gedämpfte Forelle oder einen gezupften Hühnerfleischsalat oder die tatsächlich einzigen süßen Speisen in dem Buch, Sesam und Klebereisbällchen sowie ein Klebereiskuchen.
Und eine süße Sesamsuppe.
Echt? Habe ich die nicht? Ist sie süß? Ah, siehste. Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Es gibt also vier süße Rezepte. Entschuldigung, ja, habe ich nicht gut recherchiert. Toll, da freut er sich jetzt. Da freut er sich. Da freut er sich. So, zum Schluss, das finde ich cool in Kochbüchern, Menüvorschläge. In China bestehen die Mahlzeiten ja aus mehreren Gerichten, die man untereinander teilt, die dann gleichzeitig serviert werden. So gibt es hier Vorschläge für 4, 6 und 8 Personen, was man da so machen kann. Das finde ich sehr schön. Auch hier lobenswert, Register am Ende. Einmal eine Übersicht aller Rezepte, hier alphabetisch sortiert. Und ein klassisches Register mit allen Zutaten. So soll es sein. Ich komme schon zu meinem Fazit, zusammenfassend.
Bist du jetzt chinesischer Spitzenkoch?
Ja, so sieht es aus.
Du liebst jetzt die chinesische Küche.
Ja, alle, die sich noch nicht so an die chinesische Küche herangetraut haben, wie ich auch.
Wie du?
So, das ist das Buch. Die meisten Zutaten gibt es im Supermarkt für ein paar Dinge muss man in den Asiamarkt oder halt ins Internet. Besondere Küchengeräte braucht man tatsächlich überhaupt gar keine. Also man muss sich keinen Wok kaufen oder so ein chinesisches Hackbeil oder. Das braucht man alles nicht. Tatsächlich ist das alles alltagskompatibel. Sissi erzählt hier ihre spannende Geschichte. Die will motivieren, sich doch mal ranzutrauen an chinesische Hausmannskost. Und das gelingt ihr mit diesem wunderbar gestalteten Buch. Keine chinesische Hochküche, sondern Rezepte für jeden Tag. Das, was das Buch möchte und soll, das tut es für mich. Wir vergeben ja Punkte von 0 bis 10, wie gerade so. Genau, und ich gebe diesem Buch 8,5 Punkte.
Ui, guck mal.
So sieht es aus.
Ja. Und dann haben wir uns mit Sissi, der Name kommt tatsächlich von der Kaiserin, also ja, sie hat sich den dann auch gegeben.
Aus ihrer österreichischen, weil sie eigentlich heißt die Sissi.
So. Also aber auf einer Party in Österreich.
XI geschrieben.
Genau. Ich, ne? Genau. Und dann hat sie das einfach adaptiert. Genau. Man hat sie mal so genannt.
Und bei den Asiaten ist das ja immer noch umgedreht. Ne? Kommt erst der Familienname und dann der Vorname. Eigentlich heißt sie ja dann, glaube ich, Chen Si. Mhm. Und daraus wurde dann Sissi Chen.
Guck.
Wie auch immer. Ne? Wir haben uns mit ihr unterhalten.
Das war sehr spaßig.
Ja, genau. Sie hat sehr viel erzählt. Ne? So. Wenn sie einmal dran ist, dann ist sie dran.
Redefluss. Ja.
Ja, komm, hör mal rein.
Das Interview.
Herzlich willkommen, Sissi. Du hast ja bestimmt eine Menge zu tun gerade. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch. Also ich spreche ja generell auch gerne über viele Themen und übers Essen und freue mich auch, euch kennenzulernen. Daher, also Freude ist auch meine Seite.
Super, vielen Dank. Also ich weiß nicht, wir sind Kochbuchcheck, wir sind ein Podcast über Kochbücher, ne? Stellen Kochbücher vor und proben kochen die. Und ich habe mich schon halb durch dein Buch gekocht. Und das besprechen wir dann und dann unterhalten wir uns in diesem Falle mit dir. Wie schön. So,
ja.
Du bist ja sehr erfolgreiche Food-Content-Creatorin, so sagt man ja. Ist dann so ein Oldschool-Medium wie ein Buch, ist das überhaupt noch relevant für deine Zielgruppe? Ist das noch ein großer Milestone?
Also auf jeden Fall. Also ich selbst, obwohl ich ja in Social Media arbeite, ich finde tatsächlich das mega anstrengend, diese ganzen sehr, sehr schnelllebigen Content immer hinterher zu kommen. Also wenn ich Rezepte sehe, die ich vielleicht mal probieren möchte, dann versuche ich das abzuspeichern. Aber ganz ehrlich, nach 2 Tagen habe ich keine Ahnung mehr, in welchen Ordner und in welchen mystischen Space ich das abgelegt habe oder wo der Link hin ist. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich auch immer mal mit der Zeit für mich angefangen habe, so einfach nur so Word-Listen zu erstellen manchmal. Das hat jetzt auch nicht so langfristig funktioniert, weil das so anstrengend war, wieder zurückzugehen und zu gucken. Aber tatsächlich bin ich jemand auch so, die gerne Geschriebenes hat. Also gerade so Bücher oder Kochbücher. Ich finde, Geschriebenes ist einfach schön. Man kann immer wieder zurückgehen, durchblättern. Ich bin auch so jemand, zum Beispiel, ich habe bis jetzt kein Kindle, weil ich einfach mir fehlt dieses Haptische, wenn ich was lese. Und da bin ich, glaube ich, auch einfach noch sehr oldschool, obwohl ich in dem Bereich arbeite. Und das wird für mich niemals ersetzen. Also es wird für mich Bücher, ist so ein Medium oder so Geschriebenes, das ist ein Medium, das wird für mich niemals ersetzt werden durch Social Media oder durch so schnelllebiges Bewegtbild, weil es ist für mich so komplett anderes Genre und auch es hat einfach erlaubt auch noch nicht die Tiefe, finde ich, also dadurch, dass die Videos so schnell passieren und man so schnell so dabei ist und sich fragt, huch, was ist hier passiert, und dann so nächste Sekunde ist eine andere Perspektive und ich komme da nicht hinterher manchmal. Das wird für mich immer ein besonderes Medium bleiben, geschriebenes im Buchformat. Und deshalb war das für mich auch toll, ein Kochbuch zu haben. Nicht nur, weil ich mir schon tatsächlich davor schon überlegt habe, eins zu schreiben und vielleicht selber herauszugeben, weil so viele Leute gefragt haben, aber einfach auch, damit ich ein Ort habe, wo ich, also das Buch Kochbuch ist ja nicht, für mich persönlich nicht, ist ja nicht nur Rezepte, sondern für mich ist es wirklich so ein bisschen Erinnerungen sammeln. Erinnerungen mit meinen Großeltern sammeln in Form von einem Kochbuch und Rezepten. Und deshalb ist es für mich absolut was total, total Besonderes. Also es ist, war wirklich für mich so ein, schon ein bisschen Herzenswunsch, auf jeden Fall was Geschriebenes zu haben. Und deshalb war das für mich auf jeden Fall toll, dass das jetzt geklappt hat.
Ja, schön.
Jetzt kommst du aus Österreich, dein Foodblog, Social Media ist alles auf Englisch und das Buch ist wiederum auf Deutsch. Wie kriegt man das denn alles zusammen?
Das ist tatsächlich auch so ein Ding, was Leute auch fragen, gibt es das nochmal in Englisch? Und I don't know, to be honest. Also das wird eine Frage von, hat vielleicht ein englischer Verlag Interesse, das die Lizenz zu kaufen? Weiß, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, aber... ursprünglich hatte ich gedacht, dass als ich auf Eigenregie quasi überlegt habe, ein Kochbuch zu schreiben oder irgendwie so eine Art E-Book zu schreiben oder irgendwas Geschriebenes zu haben, ursprünglich habe ich auch gedacht, ich schreibe das in Englisch. Dann kam Dimon auf mich zu und dann war die Überlegung, okay, wenn dann halt auf Deutsch. Dann habe ich überlegt und dann nochmal so ein bisschen recherchiert und geschaut, was habe ich zum Beispiel an chinesischen Kochbüchern, was gibt es auf dem deutschsprachigen Markt. Und am Ende war das tatsächlich so, dass... ich auch gesehen habe, alles, was ich zum Beispiel zu Hause habe, ist übersetzt aus dem Englischen. Und es gibt tatsächlich in dem deutschsprachigen Bereich gar nicht so viel, also was wirklich so ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum entstanden ist. Und ich fand das tatsächlich auch rund am Ende, weil ich ja so ein, also ich sehe mich immer so als ein Mix aus verschiedenen Kulturen und Ländern und Wurzeln und Perspektiven und Einflüssen. Und dann konnte ich mich damit auch ganz gut anfreunden, dass es auf Deutsch ist, weil das auch nach wie vor eine, also es ist nicht per se meine Muttersprache in dem Sinne, weil ich das nicht als erste Sprache gelernt habe und auch nicht in dem Land geboren bin. Also ich bin ja auch nicht in Österreich oder in einem deutschsprachigen Land geboren, ja, sondern in China. Aber ich spreche es wie eine Muttersprache. Also es ist, ich spreche zwar gut Englisch und mein Content ist auf Englisch, weil das so eine, es ist einfach so eine Weltsprache, mit der fühle ich mich einfach neutraler und wohler, gerade wenn es um das Thema Identität geht. Aber Deutsch ist eigentlich so meine Muttersprache. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wohl zu schreiben, da fühle ich mich wohl darüber auch zu sprechen und da weiß ich, dass es flüssig quasi und finde auch, dass es eine gute Ergänzung ist, auf dem deutschsprachigen Markt ein Buch von jemandem zu haben, die auch wirklich in Deutschland lebt, also die auch wirklich aus einem deutschsprachigen Raum kommen, die in Österreich aufgewachsen ist, in Deutschland lebt und das auch so ein bisschen repräsentieren kann vielleicht. Also dann geht das nicht so unter, wie wenn ich jetzt noch ein weiteres englischsprachiges Buch geschrieben hätte. Und ich finde, auf Deutsch hat das dann doch was Besonderes. Ich habe gesehen, das machen, es gibt's einfach nicht viel. Und für mich ist ja auch dieser Repräsentationsfaktor sehr, sehr wichtig, gerade beim Essen, Kulinarik. Und daher... also das fing an mit, I don't know, ich muss darüber nachdenken, zu, ich find's richtig gut.
Okay. Verliert man denn, wenn ich mal fragen darf, verliert man denn, so wie viele deutsche Schauspieler, die dann längere Zeit in Amerika sind, die verlieren ja dann auf sonderbare Weise ihre deutsche Sprache. Ist das bei dir, kann ich ja mal fragen, interessiert mich jetzt wirklich, ist das bei dir auch so, dass du so ein bisschen Chinesisch Probleme hast, dann, wenn du nach China kommst? Oder geht das sofort, zack, 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 zack?
Nein. Also ich kann Chinesisch auf Kindergartenniveau. Okay. Also man muss sich vorstellen, ich habe noch die erste Klasse Grundschule besucht in China. Und da ist quasi, da sind meine Chinesisch-Kenntnisse hängen geblieben, okay, sage ich dann mehr oder weniger. Ich kann ganz gut, also ich habe ein gutes passives Vokabular. Also das heißt, ich kann gut für vieles verstehen. Mhm. Mein aktives Vokabular ist sehr, sehr schlecht. Das ist mehr so Kindergartenniveau. Und Schreiben und Lesen kann ich sehr, sehr wenig. Also ich kann wirklich nur so ganz, ganz basic. Und so, wenn du mir so einen Satz gibst auf Chinesisch, kann ich dir vielleicht jedes dritte Wort, also das Zeichen vielleicht nennen, mhm, aber könnte jetzt nicht sagen, was steht da so. daher, also das Thema Chinesisch ist bei mir wirklich so ein nochmal Thema. Das hatte ganz, ganz viele Gründe, warum das so jetzt mhm ist, wie es jetzt ist. Aber deshalb, also definitiv verlernt, gerade weil ich das, sobald ich nach, als ich nach Wien gezogen bin, ich habe es komplett nicht mehr genutzt. Also es war wie, als war das ein Stopp-Button und dann war vorbei so. Und dann habe ich auch weder mit meinen Eltern wirklich Chinesisch gesprochen, wir haben immer so einen Mix gesprochen aus Chinesisch, Deutsch, Englisch, noch brauchte ich das irgendwie in der Schule oder irgendwie in meinem Umfeld. Wir waren tatsächlich auch gar nicht so eng mit so einer Community. Also ich hatte keine chinesischen Freunde, ich hatte wirklich keinen einzigen Touchpoint so mit chinesischer Sprache. Daher, ich kann es leider nur auf Kindergartenniveau, aber nach wie vor ist der Wunsch und das Ziel da, vielleicht doch mal nach China zu gehen für eine Zeit lang, so Exposure, nicht Therapy, aber dass man so richtig exposed ist und dann halt auch lernt, weil ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Zugang zu der Sprache. Ich kann Aussprache und das klingt alles chinesisch, sage ich mal. Es klingt jetzt nicht so wie jemand, der Chinesisch lernt, sondern mhm, ich kann schon Chinesisch sprechen. Und ich würde es auch sehr, sehr schnell lernen. Und ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel jetzt Deutsch verlernen würde. Also das ist einfach, ich sehe es halt als Muttersprache mhm irgendwie. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn man im Ausland lebt, dass man das verlernt. Das ist ja wie so, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht, vielleicht ist es ein bisschen rostig, aber man verlernt es ja eigentlich nicht.
Du hast gerade gesagt, ja, du hast irgendwie dich ein bisschen durch den Markt an Kochbüchern in Deutschland durchgelesen, an chinesischen mhm Kochbüchern. Was hast du denn besser gemacht jetzt bei deinem Buch?
Ich glaube tatsächlich, dass ich das nochmal besser strukturiert und vereinfacht habe. Also ich finde, es gibt wirklich schon sehr, sehr tolle chinesische Kochbücher, vor allem aus dem englischsprachigen Raum übersetzt. Ich empfehle auch zum Beispiel, wenn Leute mich fragen, kannst du was empfehlen? Ich empfehle nach wie vor super gerne Fuxia Dunlop. Also das ist einfach die Autorin, die nicht nur tolle chinesische Kochbücher geschrieben hat, die auch wirklich teilweise super, super viel abbildet von der chinesischen Hausmannskost, sondern die auch die chinesische Kultur so komplett verstanden hat. Die empfehle ich zum Beispiel super gerne. Und sie hat ja zum Beispiel auch eins, das heißt Every Grain of Rice, glaube ich, heißt es. Mhm. Und das ist ja auch so in Richtung more basic, also more Hausmannskost. Und ich habe meins wirklich runtergebrochen, so dass ich glaube, dass wirklich jeder mit dem Kochbuch, egal wo er wohnt und ob er Zugang hat zum chinesischen Asienmarkt, ich glaube wirklich, dass jeder damit chinesisch kochen kann. Und das ist für mich, glaube ich, schon ein großer Unterschied, weil ganz, ganz viele andere Bücher liebe ich super, also sehr, sehr gerne auch chinesische, aber teilweise, ich finde es nicht approachable genug. Also das ist, mir geht's vielleicht immer so, ich denke dann immer so ein bisschen darüber, wie indische Küche, weil für mich ist zum Beispiel indische Küche sehr, sehr kompliziert, mhm, obwohl ich schon in Indien war und mich ganz gut auskenne. Und trotzdem finde ich das sehr kompliziert, nach wie vor. Und so stelle ich mir das dann manchmal ein bisschen vor, wenn Leute zum Beispiel über chinesische Küche vielleicht denken und vielleicht auch öfters mal in einem China-Restaurant und vielleicht schon mal in China waren, aber trotzdem irgendwie da nicht so durchblicken. Und so geht es mir halt mit der indischen Küche. Und so bin ich so ein bisschen rangegangen und habe gedacht, okay, ich versuche das basic zu machen. Es heißt ja einfach chinesisch und ich wollte mich auch wortwörtlich daran halten, einfach chinesisch, so dass jemand, der keinen Zugang hat oder noch gar nicht probiert hat, einen guten Zugang findet, aber auch jemand, der schon sich auskennt, das dann aufmachen kann, dann beim Durchlesen schon sieht, aha, das ist wirklich ein Rezept, das kann man in 10 bis 15 Minuten kochen, das kann ich wirklich unter der Woche schnell mal aus dem Regal ziehen, durchblättern und sehen, ah, Sesamnudeln, habe ich alle Zutaten da, statt chinesische Sesampaste nehme ich Tahini, weil im Buch steht ja auch zum Beispiel, statt der chinesischen Sesampaste kann man auch Tahini und Erdnussbutter nehmen, kriege ich hin. Ich gucke mir die Zutaten an, ich gucke mir die Anleitung an. Das ist allein schon das schon so kurz, dass man sich einfach dran traut, so finde ich. Und für mich ist das wirklich so der entscheidende Faktor, Zugang zu schaffen, also approachable zu sein und das so ein bisschen zu reduzieren auf eine gewisse Einfachkeit, weil auch Hausmannskost in China sehr einfach sein kann und mit ganz vielen Zutaten, die man gar nicht, wo man gar nicht denkt, dass das chinesisch ist, weil das einfach so Tomaten und Ei und Bohnen sind und Knoblauch. Und das war für mich wirklich wichtig, dass ich den Zugang da über das Buch schaffen kann und dass es trotzdem der chinesischen Küche treu bleibt. Also das ist wirklich so original chinesisch, das, was wir zu Hause essen. Aber das sind halt die Gerichte, die man, die jeder zu Hause kochen kann, so. Und das Schwierige für mich war natürlich so ein bisschen immer darauf zu achten, okay, wo fängt man an, wo hört man auf? Weil die chinesische Küche natürlich nicht immer so einfach ist und man reduziert halt teilweise Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch bei manchen Rezepten, wie zum Beispiel das Mapo-Tofu, bei mir ist es im Kochbuch vegan, weil ich tatsächlich zu Hause oft vegan esse, ohne Hackfleisch und man würde es traditionellerweise mit ein kleines bisschen Hackfleisch anbraten. Ich mache es halt zu Hause nicht, weil es geht erstens schneller, zweitens habe ich nicht immer Hackfleisch da und drittens esse ich nicht sofort auf Fleisch. Und ich breche dann so die Rezepte ein bisschen runter auf, okay, das sind so die 5 bis 10 basic Zutaten, das braucht man. Und ich hoffe einfach den Leuten so ein bisschen dieses Gefühl nehmen zu können, so, ach, das sind jetzt wieder so viele Zutaten und dann muss ich das kaufen, das benutze ich aber nur einmal dafür und dann habe ich ein Glas davon zu Hause und weiß aber nicht genau, was ich damit machen soll. Und das habe ich versucht, so alles mit zu berücksichtigen.
Das stell ich mir schwierig vor, weil du ja selber sagst, in der chinesischen Küche gibt's keine Rezepte. Das heißt, genau. Du musst wahnsinnig viel ausprobiert haben. Und es muss immer wieder anders geschmeckt haben, oder?
Ja. Das ist wirklich so ein Punkt. Und das habe ich letztens bei meinem Buchevent auch gesagt. Ja. Das Schwierigste an dem ganzen Buch für mich war wirklich, das als Rezept zu formulieren mit ein Esslöffel davon, irgendwie so 30 Gramm davon, weil das gibt's halt in China nicht. Und jedes Rezept zum Beispiel, was in diesem Buch ist, wird je nach Region anders schmecken, je nach Familie anders schmecken. Und für mich war das total schwierig, so zu sagen, okay, das ist jetzt so die Version. Also das ist jetzt für mich okay, weil das ist die Version, mit der ich aufgewachsen bin und die ich halt zu Hause koche. Und deshalb ist es so meine Version. Aber ich hatte auch im Buch auf jeden Fall in der Einleitung geschrieben, es gibt halt wirklich viele verschiedene regionale Unterschiede. Allein ein Gericht kann, und das kann wirklich auch nur so eine Zutat sein oder so eine andere Kochtechnik oder nochmal mit einem anderen Ofen. Und dann schmeckt es halt ein bisschen anders. So, ne? Und in China ist es immer, auch wenn man so Familie fragt, ja, kannst du mir sagen, wie es geht? Dann ist immer so, ja, probier hier. Und dann denken so, okay, gut. Aber was genau ist da drin? Naja, halt ein bisschen davon, ein bisschen da. Guck doch. Und dann denkst du so, ja, aber keine Ahnung, was ist denn das, dieses Häufchen? Man müsste wirklich dabei stehen und das immer wieder runterschreiben, um irgendwann mal das genug Daten zu haben, um daraus ein Rezept zu machen, wo man sagt, das ist jetzt gültig. Ja. Und ich habe dann öfters gekocht und mich dann immer so auf eine Version committed, sozusagen. Das ist jetzt eine Version, wo ich denke, die repräsentiert das mehr oder weniger, wie ich das zu Hause koche. Aber auch jedes Rezept, was ich im Kochbuch habe, schmeckt zum Beispiel bei mir zu Hause auch manchmal anders. Manchmal habe ich beim Tomaten- und Ei-Rezept, nehme ich da Ketchup und kein Zucker. Und also das ist so ein bisschen schwierig tatsächlich mit Niederschreiben von chinesischen Rezepten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht nimmt das auch den Leuten so ein bisschen die Angst, dass das korrekt sein muss. Also vielleicht nimmt das auch den Leuten so ein bisschen diesen Anspruch, dass es richtig sein muss. Und ich sage immer, probier es aus. Und wenn du findest, dass in meinem Rezept zu wenig Essig ist, dann mach deine Version. Mhm. Nimm mehr Essig, dann ist es voll fein. Und mir ist es wichtig und generell Menschen in China ist es wichtig, dass es dir schmeckt. Also dir muss es schmecken und du musst glücklich damit sein. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen vermitteln möchte. So, das ist die Basis und ich hoffe, dass ich so die Basis ein bisschen mitgegeben habe. Aber mach dein Ding draus ein bisschen.
Ja, weil das ist auch das Problem. Als Westeuropäer weiß man gar nicht, wie es hätte schmecken sollen. So.
Ja.
Und jetzt auch, wo du sagtest, mit der Sesampaste, da stand ich nämlich tatsächlich auch in dem auch von dir erwähnten Heng Long in Köln und hatte dann, da gibt es halt nicht nur eine Sesampaste, da gibt es viele und dann sind die teilweise mit Erdnuss drin und teilweise ohne und dann habe ich natürlich alle gekauft und einfach ausprobiert. Ne?
Ja.
Ich meine, man kann mit Sesamsaft auch so viel andere Sachen machen.
Aber was du sagst, Hauptsache lecker. Ne? Also das ist
genau,
klar.
Genau.
Du hast auch mal gesagt, chinesisches Essen bestünde in der Regel aus 3-4 verschiedenen Geschmäckern gleichzeitig. Das ist nie flach. Man hat immer Kombinationen aus süß, sauer, salzig und oder scharf. Ne? Und die meisten Gerichte haben so einen gewissen Grad an Komplexität. Ist das der Unterschied zum europäischen Essen? Was macht so die chinesische Küche, wenn man das so sagen kann? Ist natürlich ein Riesen, ist ja eher mehr ein Kontinent als ein Land. Ist das, was die chinesische Küche ausmacht?
Auf jeden Fall. Also für mich ist es, ich habe ganz lange überlegt, warum mir zum Beispiel ganz oft das Essen, warum ich ganz oft denke, das Essen ist lecker oder ein Gericht ist lecker, aber es fehlt irgendwie noch was. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade weil ich auch in China geboren bin und da aufgewachsen bin, ich glaube, dass meine Geschmackspalette so schon sehr chinesisch geprägt ist. Und das bedeutet halt tatsächlich ganz, ganz oft, dass man verschiedene Gegensätze hat. Und was im chinesischen Essen auch super, super wichtig ist, ist Textur. Also bei mir ist dann so, wenn ich sage, etwas ist flach, dann meine ich sowohl vom Geschmack her, aber auch Textur ist so, na, weiß ich nicht, da ist jetzt nichts exciting für mich. Und als gutes Beispiel sage ich immer, meine Schwiegermutter, die kocht unglaublich lecker. Du deutsche Hausmannsküche, so, ne? Also die kommen aus NRW und dann kocht sie wirklich leckere Salbei-Bratwurst oder auch mal irgendwie so ein Zwiebelrostbraten oder also wirklich so gute deutsche Küche. Und es ist unglaublich lecker und ganz oft habe ich trotzdem das Gefühl, weiß ich nicht, das ist halt dann so irgendwie so ein Zwiebelrostbraten oder irgendwie so Fleisch, dann hast du Kartoffelpüree und eine Soße und dann so, weiß ich nicht, ist lecker, aber mir fehlt immer sowas und mittlerweile ist es ganz witzig, weil sie stellt mir manchmal schon so ein bisschen Chili-Flakes auf den Tisch, wenn ich mir das so drüber machen kann. Manchmal mache ich mir auch nochmal so Essig irgendwie mit dazu, damit das einfach nochmal so ein bisschen anderes Level hat an Geschmack. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon ein großer Unterschied ist, zumindest für mich, dass ich deshalb ganz oft Essen als flach empfinde, obwohl es ja erstmal nicht flach ist so. Und ich glaube, was tatsächlich auch oft ist in der chinesischen Küche, ist ja Umami, also wie auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern, Umami halt sehr wichtig. Und dann kennt ihr es ja zum Beispiel aus der chinesischen Küche, dass oft dieses Glutamat, Umami in Form von Glutamat hinzugefügt wird, was ja laut dem jetzigen Wissensstand auch nicht schädlich ist, wenn man das in normalen Mengen dosiert, wie Salz. Und in der chinesischen Küche ist das zum Beispiel ganz, ganz wichtig und das wird entweder als in Form von Glutamat eingesetzt, wie Salz oder auch natürlich über verschiedene Inhaltsstoffe. Und das habe ich dann auch irgendwann mal gemerkt, weil ich finde zum Beispiel Essen, wo generell natürliches Umami drin ist, wie Tomaten, Käse, Fisch, das finde ich, das empfinde ich immer als weniger flach tatsächlich. Und Essen, wo halt jetzt, sage ich mal, eher kein natürliches Umami drin ist und auch keins hinzugefügt, empfinde ich dann immer so ein bisschen lecker, aber es fehlt vielleicht, es ist nicht exciting so.
Dafür gibt's ja Maggi. Ne?
Ja.
Ja, dafür gibt's ja auch Maggi. Die bekannte Maggi-Flasche, genau. Ja, und also No shade, wer es mag. Ja, ne? Also ich habe da gar keinen Wert, also bin da wertfrei.
Aber jetzt räumst du ja so ein bisschen mit der chinesischen Küche auch auf oder mit den Vorurteilen. Also Glutamat gibt's ja in deinem Buch gar nicht. Außer es ist jetzt beispielsweise in den Soßen drin, das weiß man immer nicht. Und Wok, das ist ja auch das, benutzt du auch gar nicht in deiner Küche.
Genau.
Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das kann man auch komplett streichen?
Ich sage immer so, als Alternative, also komplett streichen ist immer so, weil Leute immer denken, okay, brauche ich zum Beispiel so ein chinesisches Hackmesser oder so ein Beilmesser. Nö, brauchen wir nicht. Ist halt manchmal praktisch, wie zum Beispiel beim geschlagenen Gurkensalat, weil man einfach die breite Fläche ganz nutzen kann zum Schlagen. Ja. Oder brauche ich unbedingt so einen Bambusaufsatz? Eigentlich nicht, man kann halt auch irgendwie tricksen und entweder einen Dampfaufsatz oder so einen umgedrehte Schüssel, dann halt einen Teller drauf, funktioniert auch so. Und das sind so Sachen, da gehe ich immer so ein bisschen ran, wenn Leute halt fragen, na, brauche ich das, muss das sein? Nein. Und das mit dem Glutamat zum Beispiel habe ich auch ganz lange überlegt, mache ich das mit? Also mache ich das mit rein, die Rezepte oder nicht? Und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse es weg, weil ich tatsächlich auch, als wir in Wien waren und ich in Wien aufgewachsen bin, hatten wir einfach auch keinen Zugang zu ganz vielen Sachen und unter anderem Glutamat. Und wir haben dann einfach auch ohne gekocht, hat auch trotzdem geschmeckt, weil einfach in ganz, ganz vielen chinesischen Gewürzen durch den Fermentationsprozess ganz viel Tiefe und Komplexität einfach kommt. Also gerade bei zum Beispiel das Doubanjiang, was diese fermentierte Sojabohnenpaste ist, die Zutat der Sichuan-Küche, da ist einfach so viel Geschmack schon drin und ich sage jetzt mal natürliches Glutamat oder natürliches Umami durch diese Tiefe und durch diesen Herstellungsprozess, dass man es einfach schon irgendwie drin hat, ohne das hinzufügen zu müssen. Mhm. Und deshalb habe ich das zum Beispiel bewusst weggelassen und auch da wieder, weil ich weiß, dass nicht jeder Glutamat kaufen kann im asiatischen Supermarkt und für mich war dann auch so ein bisschen die Availability sehr, sehr wichtig, immer zu denken, okay, stell dir vor, du bist du wohnst halt auf dem Land und kommst halt nicht zum asiatischen Supermarkt und vielleicht liefert jetzt irgendwie der Online-Markt auch nicht zu dir und dann machst du deinen Wocheneinkauf beim gut sortierten Rewe so in der nächsten Stadt. Was kannst du da bekommen und kannst du trotzdem dann gut Chinesisch kochen zu Hause, wenn du Lust hast, einfach Chinesisch mal zu probieren und was dazu zu lernen. Und das war für mich immer so der Gedanke. Okay. Genau.
Die Frage, die sich jetzt unbedingt anschließen muss, ist, jetzt kommst du aus Österreich, der Hauptstadt der Mehlspeisen, der Süßspeisen, der Torten und der Genüsse.
Ja.
Und jetzt guckt man in dein Buch und dann hat man am Ende Klebreis. Ja. Das war's.
Ja.
Das ist aber auch sowas. Chinesische Küche ist eben nicht Süßspeise, ne?
Es gibt auf jeden Fall auch schon ganz viele süße Speisen.
Aber nicht in deinem Buch.
Nein. Genau, nicht in meinem Buch. Also vor allem Gebackenes nicht, weil in China tatsächlich, also kommt drauf immer welche Region. Ja. Ne? Und so die Backwaren, die man vielleicht aus China kennt, die kennt man vielleicht eher so aus Hongkong, einfach durch den Einfluss der Briten. Wird zum Beispiel in Hongkong sehr viel gebacken. Ja. Aber ansonsten wird in China nicht so viel gebacken, wie wir das quasi aus dem Backofen kennen. Also so Buchteln oder irgendwie Topfengulatschen oder
Kaiserschmarrn.
Kaiserschmarrn, genau. Das so in der Form oder so, wie wir uns das vorstellen, gibt es das halt nicht. Es gibt ganz, ganz viele Süßspeisen aus. Ich habe zum Beispiel eine Sesampaste, Pudding oder Suppe, je nachdem, wie man das nennt, dann Tapioca-Perlen und Klebreis-Süßspeisen mit rote Bohnenpaste. Das sind so die Desserts quasi und die süßen Sachen, die man aus China kennt und die sind auch in der Regel nicht zu süß. Das ist auch so ein asiatisches Ding, wenn jemand sagt, ist gar nicht so süß, dann ist das ein Top-Kompliment. Oh, okay. Also das kann man sich wirklich vorstellen, wenn man irgendwie so einen Asiaten oder einen Chinesen irgendwie so ein irgendwas Süßes macht oder so einen Kuchen backt und dann probieren lässt und wenn die Person sagt, ist ja gar nicht so süß, ist das immer so ein gutes Zeichen, dass es schmeckt. Und genau, es gibt halt auch in China keine Menügänge und deshalb auch keine Desserts. Also es gibt halt keinen Gang, der das Dessert sein würde. Es gibt dann als Dessert immer so geschnittenes Obst. und man kriegt halt zum Beispiel, wenn man was Süßes serviert, das immer mehr oder weniger gleichzeitig wie die anderen Speisen. Und auch da ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass man sagt, ich habe jetzt was Süßes, und dann kombiniere ich das vielleicht mit dem Schweinebauch. Also, dass man dann wirklich auch am Tisch sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie was Süßes mit Kondensmilch und dann esse ich ein bisschen davon und ein bisschen von was Herzhaften und vielleicht ist es ja ganz lecker. Also daher gibt es bei mir tatsächlich weder Desserts noch irgendwie Süßspeisen als Kapitel, weil ich damit nicht aufgewachsen bin und das auch nicht in der Region Chinas und in meiner Familie so ein Ding war. Also das gab es einfach bei uns nicht und dann wäre das für mich auch. Also ich habe zum Beispiel zu Hause auch keinen Backofen tatsächlich, weil ich so wenig backe, ich mir denke, dann ich muss jetzt nicht irgendwie so ein Kapitel erzwingen, wenn das eh nicht in Realität passiert.
Du schreibst in deinem Buch ganz toll, hat, glaube ich, ist ein wichtiges Kapitel, was die Bedeutung des Essens in China, die soziale Bedeutung, ne? Dass es ein Zeichen von Zuneigung ist und dass diese Komponente sehr wichtig ist. Das ist ein bisschen wie der italienischen Küche hier in Europa. Kannst du das näher beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich, glaube ich, das so vorstellen, dass es in China relativ unüblich ist, verbal zu sagen, irgendwie, ich liebe dich, ich hab dich lieb, du bist mir wichtig. Also man, weiß nicht, es ist, man macht das nicht. Okay. Es ist eher so, manchmal ist das auch, wenn ich sage, manchmal klingt das schon ein bisschen cringe, weil ich das einfach auch nicht kenne von meiner Familie. Und auch so generell so Umarmungen oder so physisch zeigen ist auch eher nicht so. Also und dadurch bekommt einfach Essen so einen hohen Stellenwert, um nonverbal diese Sachen auszudrücken. Also es ist wirklich so ganz, ganz, ich glaube, es kennen ganz, ganz viele Asiaten oder Chinesen, die in so einer chinesischen Kultur oder Haushalt aufgewachsen sind, wenn es irgendwie zum Beispiel Streit gab, dann ist man auseinandergegangen und dann hat man sich irgendwie so angeschwiegen, weil man sauer war aufeinander und dann wusste man aber, wenn die Mama ein irgendwie Obst geschnitten hat, dann ist es immer ein Ausdruck von, ich hab dich trotzdem lieb oder es ist jetzt okay, ist okay, lass uns Schwamm drüber so ein bisschen. Dann ist es immer wie so ein bisschen so ein Zeichen von Frieden oder von, ist jetzt egal, ist nicht so wichtig, ich hab dich lieb, hier ist zum Beispiel ein Apfel oder so. Oder wenn, dadurch, dass ich zum Beispiel auch, als ich mit meinen Großeltern aufgewachsen bin, wir haben auch nie zueinander ich hab dich lieb gesagt. Also das macht man einfach nicht, das ist einfach so cringe, ich weiß nicht warum, das einfach in China so schwierig ist, Intimität auszudrücken. Mhm. Aber man macht's nicht und bei meinen Großeltern war das halt immer so, an alltäglichen Sachen macht man das klar. Und das macht man zum Beispiel beim Essen immer ganz, ganz deutlich, indem man halt der Person ein leckeres oder das beste Stück Fleisch in die Schale legt. Also sagst so, hier, ich verzichte quasi auf das leckere Essen und gib's dir. Also das sind so die alltäglichen Momente, die einfach oft übers Essen passieren, wo man das signalisiert, wo man das merkt. Oder wenn meine Mama irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ihr sage, oh, die Nüsse sind aber lecker, dann kauft sie morgen 5 Kilo davon, um darüber auszudrücken, dass sie mich lieb hat und dass sie so ein kleines Detail acknowledged hat, und darüber dann zu sagen, du bist mir wichtig, hier sind 5 Kilo Nüsse quasi. das sind so die kleinen alltäglichen Momente, die in China einfach sehr, sehr wichtig und täglich gemacht werden, um einfach das auszudrücken. Oder man denkt einfach immer an eine andere Person, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich, auch unter Kollegen ist es manchmal so, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt Mittagessen gehen würde und ich weiß, okay, meine Kollegin hat gerade zu tun, kommt nicht raus und dann nimmt man, ohne auch die Person zum Beispiel zu fragen, also es ist jetzt nicht so, dass man, das könnte man immer so ein bisschen als grenzüberschreitend interpretieren, aber in China halt nicht, weil es eine kollektive Gesellschaft, eine Kultur ist und dann nimmt man automatisch einfach immer für die Person zum Beispiel was mit. Also dann würde man zum Beispiel selber rausgehen und sich was zu essen holen oder bei einem Streetfood-Stand sich was mitnehmen und nimmt einfach automatisch immer so noch eine Portion mit, kommt dann zurück ins Büro oder wo auch immer und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast keine Mittagspause gehabt, ich habe was für dich mitgenommen. Und das ist auch wieder so ein nonverbales, wir sind gut so, ne? Also ich mag dich und wir sind als Kollegen auch gut. Und das sind so die alltäglichen Sachen, die einfach sich ums Essen drehen, wo man das einfach merkt, nonverbal immer und immer wieder ausdrücken, wo man aber auch als Empfänger weiß, ah ja, okay, ich fühle mich umsorgt, ich habe das Gefühl, dass jemand an mich denkt, ich habe das Gefühl, jemand hat mich lieb. Also das sind so die nonverbalen Clues quasi, um das festzumachen.
Wie ist das denn aus deinem Blickwinkel in Deutschland? Das würde mich interessieren.
Sehr anders. Sehr anders. Also für mich war das tatsächlich immer einer der Faktoren, die auch ein bisschen zu meiner Identitätskrise als Jugendliche geführt haben, weil ich gefühlt immer zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen und Perspektiven auf die Welt und Wertesysteme aufgewachsen bin. Also die chinesische Kultur ist wirklich unglaublich kollektiv. Das heißt, man denkt nie an sich selbst, also man hat auch nie, also man lernt einfach auch von klein auf, dass man es nicht so als Individuum existiert, sondern immer als ein Teil von etwas. Du bist immer als Teil von einem Kollektiv, du bist immer irgendwie entweder in der Familie Tochter oder du bist in der Schule Schulkollegin oder bei der Arbeit eine Kollegin. Du bist immer so ein Teil von einem Kollektiv und man gibt halt auch kollektiv Sachen weiter, man lernt Sachen kollektiv und man denkt immer in ein Kollektiv und das fängt an bei zum Beispiel, sage ich manchmal, erzähle ich das manchmal irgendwie als Witz meinen Freunden, bei mir und meinem Freund war das zum Beispiel so, und vielleicht ist das auch nur ein Extrembeispiel, aber der zum Beispiel am Anfang, wenn wir unser Bett gemacht haben, der hat immer nur seine Seite gemacht. Und ich dachte so, warum machst du immer nur deine Seite? Weil ich, die halt immer im Kollektiv aufgewachsen ist oder diesen Gedanken hat, ich würde immer alles für allen mitmachen. Also egal, ob das das Bett machen ist, egal, ob ich einkaufen gehe, egal, ob ich irgendwie gerade was koche und mir denke, ah ja, die Person hat noch nicht gegessen, vielleicht nehme ich ihr das mit und koche für sie mit. Egal, ob ich irgendwie, also es gibt keine Tätigkeit, die man macht und die man zum Beispiel auch für sich macht, ohne zu denken, ah ja, ich mache das jetzt für alle anderen auch mit, weil wenn jeder das macht, funktioniert es ja auch so, ne? Und für mich war das wirklich so, das sind so kleine Beispiele, wie wenn wir, als wir zum Beispiel im Studium einkaufen gegangen sind für die ganze WG, ich habe mich immer freiwillig gemeldet und gesagt, ja, ist schwer, aber kein Problem, ich trage gerne die Tasche. Und fand es irgendwie so ein bisschen irritierend, dass sich sonst niemand gemeldet hat oder auch beim nächsten Mal sich sonst niemand gemeldet hat.
Da warst du
hat,
leider immer die Einzige, die die Tasche getragen hat, ja?
Ja, ich war tatsächlich immer die Einzige, die
sich immer Gutmensch.
Aufgeopfert hat hier alle.
Sissi, der Gutmensch.
Toll. Ja, und es hat mich so irritiert, immer dieses komplette, egal was passiert ist und auch, ja, und diese ganz wichtige Individualismus, den ja ganz, ganz viele meine Freunde halt anstreben, ne? Möglichst individuell sein und möglichst ich bin halt so und so und sich mit etwas identifizieren, weil man dann unique ist oder unique sein möchte. Das fand ich immer so ein bisschen komisch oder konnte mich damit auch nicht so richtig identifizieren. Mittlerweile habe ich, glaube ich, beides so ein bisschen oder habe dann meinen Weg gefunden, so in der Mitte eine Balance zu haben. Aber das waren zum Beispiel so Beispiele, die kulturell für mich sehr, sehr schwierig waren als Kind. Und dann gerade als Teenager, wenn man eh nicht weiß, ist, was ist richtig, was ist falsch, was ist meine Welt, so wie ist meine Rolle in dieser Welt. Das hat nochmal auf jeden Fall dazu beigetragen, aus der chinesischen Kultur. Und das sind ganz, ganz viele Nuancen, Werte aus dem Konfuzianismus, so auch so Pietät. Also man hat einfach ganz, ganz viel Ehrfurcht vor älteren Menschen. Also das ist, man hat auch Menschen in der Autoritätsposition zu respektieren. Also ich wäre nie im Leben drauf gekommen, meine Lehrer zu hinterfragen. Das sind so Sachen, die habe ich einfach nie verstanden und immer mal so als junger Erwachsene dann besser verstanden, reflektiert und die ganz konnte Sachen auch benennen und mittlerweile geht's mir ganz gut mit ganz vielen Sachen, aber gerade als junger Mensch, ich war so, ich war lost.
Ja, wenn man das dekodieren kann.
Ja, Liebe ist ja auch ein Prozess. Macht der Freund das Bett auch für dich. Ja. Und du als Chinesin kannst dann auch mal so offen sein zu sagen, du, ich hab dich auch lieb. Ne?
Genau. So. Ich kann auch Leute umarmen, ohne Och, dass Mensch. Es komisch ist.
So. Nicht nur die Tüten tragen. Sie kann auch Menschen umarmen. Nee. Wie
ich
schön
sag
ist
jetzt
das?
Auch mittlerweile nein. Das ist mir zu schwer. Ich trage es nicht.
Sehr gut. Ich glaube, wir kommen schön. Zum Ende, oder?
Ja.
Dein
Lieblingskochbuch haben wir ja schon fest. Dein Lieblingskochbuch haben wir schon aufgeschrieben.
Das ist eigentlich unsere klassische letzte Frage. Ja. Hast du denn Kochbücher, wenn du doch eigentlich gewohnt bist, ohne Rezept zu arbeiten, tendenziell? Hast du überhaupt Kochbücher? Hast du dich dran gewöhnt?
Ich habe Kochbücher und ich kaufe tatsächlich auch sehr gerne Kochbücher oder sammle sie auch sehr gerne, aber überwiegend glaube ich die tatsächlich so geschichtlichen Hintergrund mitbringen. Also die drei letzten, die ich gekauft habe, ein Kochbuch, das ist Yerevan von zwei Autorinnen, die einfach über die armenische Küche geschrieben haben. Das aber auch ganz, ganz viel nochmal zu geschichtlichen Hintergründen und warum das so ähnlich ist wie ganz viele Küchen der Nachbarsländer und wie das gekommen ist. Und mich interessiert halt das nochmal sehr, sehr doll zu den Rezepten. Dann ganz neu rausgekommen von Dr. und Dotke, mein Gott, jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Hier fließt die Liebe, heißt es. Moment, ich habe gleich persische Küche. Okay. Ist es, glaube ich. Und das fand ich auch super, weil das zwei Frauen sind, die auch ganz, ganz viel über persische Kultur sprechen. Und auch hier wieder, für mich war das immer so ein bisschen, mich interessiert ja immer so diese kulturhistorischen Hintergründe ganz, ganz viel. Und auch hier wieder für mich super schön nochmal zu lesen aus Ihrer Perspektive, was ist persische Küche, wie identifizieren Sie sich selber mit der persischen Kultur? Genau, und dann auch noch zum Beispiel, was ich auch irgendwie ganz cool finde von Anna, und die heißt auf Instagram Russisch Raclette, ja, genau. Und die kommt zum Beispiel aus Kasachstan, mhm, und erzählt halt auch ein bisschen so, wie ihre Familie dann nach Deutschland gezogen ist und so ihre Perspektive auf die Küchen und auch noch natürlich auch wieder das, ne, so geografisch, politisch, auch wieder so eine Region, die sehr, sehr viele Einflüsse und Konflikte so ein bisschen mit sich bringt. Und das finde ich immer tatsächlich spannend, immer so über die Rezepte und über das Kochbuch, was über die Person und ihre Perspektive auf das Essen zu sehen. Und sowas kaufe ich dann gerne, sammle ich gerne und habe es dann auch gerne bei mir in der Küche. Koche vielleicht nicht so oft daraus, aber finde es irgendwie ganz schön und unterstütze halt die Leute auch sehr, sehr gerne in dem, was sie tun. Und deshalb habe ich auf jeden Fall auch eine gute Menge an Kochbücher zu Hause.
Sissi, vielen Dank für das Gespräch, ja, für die Zeit.
War sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Du bist im wenn du anfängst, bist du in einem Redeschwall. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. So unemotional sind die Chinesinnen zumindest nicht. Das haben wir heute gehört.
Nee, das will ich. Ich kann schon viel erzählen.
Möchtest du noch einen Schluck schwarzen Essig haben?
Nein, danke.
Ne?
Nein,
jetzt danke, wissen wir ja, Essig und Reis. Ja. Könnte mir ja vorstellen, dass der Reis wahrscheinlich geröstet ist. Ne?
Ja, das kann sein. So. Oder
und dann so lange, weil da ist ja vielleicht Stärke drin und das wird dann das karamellisiert vielleicht, ja, oder sowas, und wird schwarz.
Man weiß es nicht.
Wir müssen einfach es googeln.
Wir müssen es googeln.
Wir müssen es googeln.
Wir müssen es googeln und wir es nachreichen.
So. Ne? Auf unserer Insta oder Internet oder wie auch immer. Wir sind ja auf so vielen Seiten vertreten.
Genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Und natürlich auch auf kochbuchcheck.de.
So ist's.
Ne? Da findet man auch die Rezepte und Fotos und so weiter und so fort. Mhm. Die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes bei uns. Mhm. Und natürlich auch unter kochbuchcheck.de. Da sind auch unsere Shownotes. Und Facebook haben wir noch nicht erwähnt. Facebook sind wir, Insta sind wir. Ne? Da gibt es dann auch so ein paar Rezepte von uns.
Ja.
Wir freuen uns da über eure Nachrichten. Wir sagen tschüss und adieu. Und
immer lecker bleiben.
Immer lecker bleiben. So. Das ist die Hauptsache.
Das ist's.
Bleibst du heute auch lecker,
Patrick? Du wirst lachen. Ich mache heute tatsächlich noch etwas aus dem Gemüsekochbuch.
Ach.
Ja. Gut. Jeder weiß ja, dass man bei Karotten, ich kaufe ja Karotten immer im Bund mit dem Grün.
Ja.
Und ja, man kann aus diesem Karottengrün Pesto machen.
Ja.
Und ja, ich mache tatsächlich immer aus diesem Karottengrün ein Pesto.
Okay.
Weil ich, nur wenn man es frisch bekommt, also wenn das Grün wirklich und nicht noch irgendwelche Blattstatt dran ist oder so. Aber ich mache das wirklich, wirklich gerne. Weil wenn man das mixt mit Basilikum und mit Salzmandeln und natürlich auch Parmesan, das ist einfach ein richtig geiles Gusto. Okay. Und das mache ich heute tatsächlich mit Bulgur. Da ist ein Rezept drin, Bulgur und karamellisierte, geröstete Karotten. Und dann ein bisschen von diesem Karottenpesto dazu. Und Burrata.
Okay.
Und diese Kombination hört sich einfach mal unfassbar geil an.
Gut, du machst bestimmt ein Reel daraus und man kann dich da live beim Kochen betrachten, oder?
So, und wofür mache ich das? Für uns.
Ja, ach, Patrick.
So, für diesen Podcast. Ja. Ist so.
Mir wird ganz warm ums Herz.
Ist so. Ja. Kann dir ruhig.
Ja.
Goosebumps?
Ja. So, das war's jetzt aber wirklich.
Ne? Ich finde auch.
Tschö.
Bleibt lecker.
Ja, tschö.
Danke, ich bin einfach, ich wollte eigentlich gar nicht gehen. Ich bin nochmal zurückgekommen. Du kannst mich doch nicht... Aber du hast mich einfach gehen lassen. Du hast mich einfach gehen lassen. Das ist auch fies. Du bist ja, hast mich noch nicht abgehalten. Bleib doch hier.
Ja, bleib hier.
Tu es nicht.
Tu es nicht.
Nein, du hast mich einfach gehen lassen.